wenn ich Angst habe, mich zu bewegen, mich nicht mehr traue, mich zu bewegen, dann bewege ich mich einfach gar nicht mehr. Das heißt, das tut meiner Muskulatur, meiner Haltung, meinen Bewegungsabläufen nicht gut. Wenn ich immer Schmerzen habe, leidet meine Stimmung. Ja, dann bin ich traurig, dann bin ich auch vielleicht verzweifelt, dann bin ich zunehmend isoliert. Das nennen wir dann biopsychosozial.
Und da setzt das eigentlich an, dass wir ganz eng zusammenarbeiten und quasi individuell für den einzelnen Patienten versuchen rauszukriegen, wo steht der, was hat der sonst noch, gibt es was praktisch Körperliches, was man eher operativ behandeln kann.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß, viel Spaß. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute einschaltet. Muskelverspannungen, vor allem im Rücken, können so schmerzhaft sein. Wenn sie dann auch noch in andere Körperbereiche ausstrahlen, kann ein schrecklicher Teufelskreis beginnen, der uns meist ja in so eine Schonhaltung bringt. Ich finde aber eigentlich, das macht meistens nur noch alles viel schlimmer. Ja, und es gibt natürlich auch einen großen Unterschied, ob es hier um Rückenschmerzen geht, die ein paar Tage anhalten, oder um welche, die uns chronisch belasten. Vor allem dann braucht es nämlich eine gezielte Schmerztherapie, in der wir multimodal behandelt werden. Bei Helios arbeiten wir im Team gegen den Schmerz. Die Schmerzmedizin geht sozusagen Hand in Hand mit der Wirbelsäulenchirurgie. Und genau das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Ich freue mich daher ganz besonders über meine beiden Gäste, die aus der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen kommen. Dr. Ute Müxhoff, Sie sind leitende Ärztin der Schmerzmedizin, und Fabian Reier, Sie arbeiten als Oberarzt in der Wirbelsäulenchirurgie. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Hallo.
Bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, würde ich gerne etwas mehr über Sie beide persönlich erfahren. Ich finde, der Grad von Schmerzen oder zumindest wie wir ihn wahrnehmen, ist bei uns allen ja immer sehr individuell. Ich kann zum Beispiel Zahn- oder Unterleibsschmerzen viel schlechter aushalten als andere Dinge. Wie ist das bei Ihnen, Frau Dr. Müxhoff, und wie gehen Sie damit um?
Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht so durch Schmerzen so zu irritieren. Das muss ich sagen, ich war ja jetzt auch vor noch gar nicht langer Zeit selber Patientin. Und für mich ist das jetzt gar nicht so ein Problem. Ich habe wenig Hemmung, was zu nehmen. Ich kann auch was aushalten. Und mein Ziel ist sozusagen voran. Es muss weitergehen und es muss wieder in Gang kommen. Also ja, so würde ich sagen, das ist meine Haltung.
Okay, damit. Herr Reier, wie ist das bei Ihnen? Greifen Sie schneller mal zu Medikamenten oder sind Sie eher Team aushalten?
Also ich würde auch sagen, dass ich, glaube ich, kein Verständnis dafür habe, dass man Schmerzen zwingend aushalten muss. Aber für mich geht es auch häufig darum, zu gucken, wo kommt das denn her, wie ist die Ursache, was kann ich selber dafür tun, ist dabei eine Medikation unterstützend, dann würde ich das machen, und ansonsten gehe ich da, glaube ich, relativ offensiv und ja, somit um, dass ich glaube, dass man mit einer Medikation schon starten kann und dann aktiv daran arbeiten, dass man wieder auf die Beine kommt.
Ja, ich glaube, Symptombehandlung ist ja sowieso immer auch nur per se eine Zeit lang hilfreich, aber genau. Man sollte, glaube ich, irgendwann auch einfach an die Wurzel gehen des Ganzen. Ne? Dann schauen wir doch mal vielleicht konkreter auf die Wirbelsäule. Die muss ja im Alltag ganz schön was aushalten. Welche Kräfte wirken denn da so ein im Alltag?
Ja, also die große Problematik in unserer heutigen Zeit ist natürlich, dass wir die Wirbelsäule eigentlich durch den gesamten Tag schlecht belasten. Das heißt, das sind Zwangshaltungen, das sind Überlastungen, das sind in aller Regel auch Unterforderungen der Muskulatur und der Gelenke, was dann dazu führt, wenn man das länger macht, dass man natürlich auch schnell in eine Situation kommt, aus der man dann nicht wieder von alleine gut rauskommt. Das Hauptproblem ist, denke ich, dass wir durch die Faulheit, die sich in unserer Gesellschaft quasi entwickelt hat, zwangsläufig, weil wir in viele Aufgaben abgeben können und deswegen uns gar nicht mehr so betätigen müssen, dass das schnell dazu führt, dass wir eigentlich diesen ganzen zentralen Bereich, nämlich die Wirbelsäule, eigentlich vernachlässigen.
Mhm. Und gerade Ihr Kollege hat mir tatsächlich letztens in einer anderen Folge noch gesagt, dass der Kopf auch gar nicht so wenig wiegt. Das wusste ich gar nicht. Und das ist ja auch eine Last, die wir letztendlich tragen, ne?
Genau, wenn man sich überlegt, dass der Kopf so etwa 10 Kilo wiegt und der quasi spielend in alle Richtungen und zu jeder Tages- und Nachtzeit bewegt wird und das quasi aus einem Orchester von Muskulatur gesteuert wird, da kann man sich auch vorstellen, dass auch der Dirigent manchmal durcheinander kommt und die Musiker dann auch. Und das kann durchaus schlecht klingen und das merken wir dann als ausgeprägte Schmerzen.
Schönes Bild, was Sie gerade aufgemacht haben. Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber was sind denn so die häufigsten Ursachen für Schmerzen?
Also ich würde denken, dass die häufigsten Ursachen für Schmerzen einfach ein ja nicht beachten seiner eigenen Körperhaltung ist. Das kann natürlich zwangsläufig sein, indem man in Berufen arbeitet, die einfach keine wechselnden Belastungen zulassen. Das kann auch sein, dass man eben noch nie sich selber mit sich befasst hat, was die Bewegungsabläufe angeht, was die, ja, was überhaupt die Mobilität angeht. Ja, in der heutigen Zeit sind ja viele Mobilitätsbewegungen, die früher völlig automatisiert normal waren, heute Lifestyle. Ja, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir den Kontakt zu der eigenen Bewegung eigentlich immer mehr verlieren. Mhm. Gerade auch die Jugend. Ne, und das hängt dann damit zusammen mit der Ernährung, mit der Bewegungsmuster, wie man erzieht man seinen Nachwuchs. Ja, das sind alles Faktoren, die in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, dazu führen, dass das weiter zunehmend ist an Problematik.
Was sind da Ihre Erfahrungen, Frau Mückshoff?
Ja, genauso sehe ich das auch. Ich meine, wir sehen ja viele Patienten mit chronischen Schmerzen. Das sind viele Patienten, die einfach körperlich sich sehr vernachlässigt haben. Also dieser körperliche Aspekt spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber auch die eigene Haltung auch der Gesundheit gegenüber, die Wahrnehmung auch der Bedürfnisse und Wahrnehmung auch von Verantwortung für sich selber, sich abzugrenzen, sich um sich zu kümmern, ja, Selbstfürsorge, Stressmanagement, all das sind Faktoren, also die ich auch genauso sehe. Und wir wissen ja, dass körperliche Aktivität ganz viele Aspekte hat und das nicht nur die Muskeln, die Sehnen und die Knochen betrifft, auch natürlich mentale Gesundheit ist halt auch verknüpft mit körperlicher Aktivität zur Stressregulation, emotionaler Stabilisierung. Und das ist wirklich, also wenn man körperliche Aktivität in Tabletten geben müsste, gibt es über 30 Krankheiten, wo man körperliche Aktivität geben könnte. Mhm. Also es ist halt wirklich unglaublich wichtig für die Gesundheit.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass die durchschnittliche Leidensgeschichte von Menschen mit chronischen Schmerzen etwa 7 Jahre dauert. Das klingt sehr anstrengend, finde ich. Und da wird mir auch nochmal natürlich das Ausmaß klar, wenn es darum geht, ja, wie sehr die Lebensqualität dann eben darunter leidet. Grundsätzlich weisen uns Schmerzen ja immer auf etwas hin, auf eine Belastung oder eine Schädigung im Körper. Beim chronischen Schmerz hat sich das verselbstständigt, oder, im Körper?
Ja, wir sagen ja heute, der akute Schmerz, der hat halt meistens eine Ursache, die ist eine Warnfunktion und der chronische Schmerz ist eine eigene Erkrankung. Das ist richtig. Aber auch der chronische Schmerz hat eine Warnfunktion in meinen Augen, aber eine andere. Mhm. Ja. Und das viel, also man muss einfach mal sagen, chronischer Schmerz kann auch auftreten, ohne dass ein morphologisches Korrelat. Wir haben ja gerade gesagt, das haben Sie ja auch gesagt, man muss erst mal gucken, was ist das Problem. Mhm. Also es gibt halt viele Menschen, die haben Schmerzen, ohne dass man jetzt in diesen zahlreichen Untersuchungen, die man machen kann, irgendetwas findet. Also da muss man sagen, klar, da ist jetzt diese Warnfunktion eines akuten Problems haben wir nicht, aber es ist eine andere Warnfunktion. Eine Warnfunktion, was läuft denn hier nicht richtig? Was ist mein Problem? Und dass so viele Menschen so viele Jahre unterwegs sind, bevor sie zu einer Schmerzbehandlung für chronische Schmerzen eben kommen, liegt eben auch daran, dass dieser Aspekt häufig vielleicht auch von den Vorbehandlern nicht so richtig wahrgenommen wird, aber auch die Patienten das für sich selber gar nicht so sehen können. Mhm. Ja, es ist ja so, man geht in Behandlungen und man sucht etwas und man findet nichts. Und dann, wenn man irgendwann nichts mehr findet, dann sagen viele, also berichten das die Patienten, ja, dann ist es bestimmt psychisch. Man muss im Prinzip bei solchen, wenn das ja auch Yellow Flags, ne, wenn ich jemanden habe, der viel belastet ist, der familiäre Belastung hat, berufliche Belastung hat, viele lebensgeschichtliche Ereignisse gehabt, die sehr belastend waren. Und dann kommt mit Rückenschmerzen, ist das ein sogenannter, wir nennen das Yellow Flag, also eine Warnung. Und dann muss man halt gucken, dann kann man natürlich den weiterschicken zu ganz vielen Sachen und irgendwann sagen, das ist psychisch. Oder man sagt, pass mal auf. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein Teil, dass also dieses Psychische einfach schon direkt mit einbeziehen und denken, ja, du hast jetzt viel Stress und wir wissen ja, Rückenschmerz und Stress oder Nackenschmerz und Stress, das reden auch viel in Bildern ja auch. Wir sagen zum Beispiel das Päckchen, was wir zu tragen haben. was wir auf unseren Schultern haben. Das sind einfach Dinge, die spielen also bei den chronischen Schmerzen eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Ja, wir nennen das biopsychosoziales Krankheitsmodell. Das ist jetzt ein Riesenwort. Aber das beschreibt eigentlich diese Zusammenhänge, mhm. also diese biologischen, auch wenn ich jetzt nichts finde, muskuläre Schmerzen sind, das wissen wir ja alle, wenn man mal so richtig Nackenschmerzen hat, weil man irgendwas ungünstig gemacht haben, das ist schon sehr schmerzhaft. Das sind halt einfach muskuläre Aspekte. Es gibt seelische Aspekte, also meine persönlichen mentale Aspekte, Durchhalte, Vermeidung, also ungünstige Strategien und natürlich auch soziale Aspekte. Mhm. Die sich dann im Laufe dann der Jahre auch einstellen. Mhm.
Ab wann beginnt denn so eine konkrete Behandlung dafür, für chronische Schmerzen?
Naja, was kann ich jetzt ja schlecht beeinflussen, wenn die Patienten zu mir kommen. Mhm. Aber wie gesagt, ja gerade selber schon, durchschnittlich sind es 7 Jahre. Mhm. Und das kann ich jetzt nicht so genau nachverfolgen, aber das dauert schon eine Zeit lang. Man sagt, der chronische Schmerz, wenn ein Schmerz nach 3 Monaten, wird ja immer so in Zeiten, ne, Dauern beziffert. Mhm. Das ist sicherlich da, ist schon der Start. Aber niemand wird nach 3 Monaten, glaube ich, zum Schmerztherapeuten geschickt. Mhm. Ja, aber ich glaube, das muss auch gar nicht. Man kann auch in der Regelversorgung ganz viel machen. Mhm. Ja, viele Patienten berichten ja auch über so ungünstige, ja, Verhaltensempfehlungen, ne? Schon dich mal lieber nichts machen. Ja, und wir wissen ja, dass das genau falsch ist. Mhm. Ja, dass genau die Aktivität und Wiederaufnahme von Sport einfach total wichtig ist.
Das ist auch das, was ich mit der Schonhaltung meinte. Mhm. Ich hatte das echt schon öfter, dass ich so eine Art steifen Nacken hatte. Und genau, es ist so, es tut weh, man neigt dazu, eher nichts zu machen. Aber weil ich mich bewusst daran immer erinnert habe, habe ich es dann auch versucht, auch wenn es erstmal hart war. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin das schneller wieder losgeworden, sozusagen.
Wir müssen aber leider sagen, dass diese Empfehlungen ja auch durchaus aus dem ärztlichen Bereich kommen.
Und Sie meinen aus den niedergelassenen Praxen? Oder?
Grundsätzlich aus dem ärztlichen Bereich, ja. Das will ich jetzt niemanden, aber grundsätzlich aus dem ärztlichen Bereich, da auch zur Schonung und so geraten mhm. wird. Und wir kennen ja diese nationalen Versorgungsleitlinien Rückenschmerz. Mhm. Und da hat man ja alles Mögliche untersucht, was Rückenschmerz behandelt wird. Und man hat genau, ich würde mal sagen, 2 Therapieverfahren gefunden, die wirklich einen Nachweis erbracht haben. Dazu gehört der Sport, die Physiotherapie und die Entspannung/Psychotherapie, weil man halt um diese Zusammenhänge weiß. Das gilt jetzt für den unspezifischen Rückenschmerz, aber häufig fängt es auch ja damit an.
Aber sollte der Blick nicht immer holistisch sein? Also das frage ich mich jedes Mal, wenn ich über gewisse Themen spreche. Also es macht doch gar keinen Sinn, etwas nur silodenkenmäßig anzuschauen, oder?
Ja, da würde ich noch mal einhängen wollen und feststellen, dass eigentlich das Bewusstsein der einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft so ist, dass man heutzutage die Vorstellung hat, dass man eben die Probleme, die in meinem Leben entstehen, ganz häufig von außen lösen kann und dass das quasi so eine Anspruchshaltung auch ist, zum Beispiel auf den Einwand, dass man gar keine Ursache für die Schmerzen findet, dass der Patient dann kommt und sagt, es muss aber eine Ursache geben und du als Arzt musst diese Ursache jetzt für mich erstmal finden, mhm. aber gleichzeitig musst du sie auch lösen für mich. Mhm. Und dieses Bewusstsein, dass man eigentlich so das, was man weitläufig kennt, seines Glückes Schmied ist, das ist, glaube ich, in vielen Teilen der Gesellschaft oder des Bewusstseins auch verloren gegangen, dass man ganz viel selber machen kann. Mhm. Natürlich braucht man möglicherweise Inspiration durch die entsprechenden Instruktionen durch den Arzt oder auch durch Physiotherapeuten. Aber am Ende des Tages ist es entscheidend, was man selber macht. Mhm.
Ja, ich glaube, Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit, das sind ja alles so Sachen, die extrem wichtig sind und eine große Rolle spielen, was das angeht. Wir schauen heute ja mit interdisziplinärem Blick auf unser Thema, weil Rückenschmerzen ja auch selten als alleiniges Symptom vorkommen. Vielleicht erstmal so ganz allgemein, was genau macht denn anhaltender Schmerz mit PatientInnen? Also wie genau schränkt er deren Leben ein?
Also der schränkt natürlich das gesamte Leben ein. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dieses Biopsychosoziale. Also erstmal natürlich die Körperlichkeit. Wenn ich Angst habe, mich zu bewegen, mich nicht mehr traue, mich zu bewegen, dann bewege ich mich einfach gar nicht mehr. Das heißt, das tut meiner Muskulatur, meiner Haltung, meinen Bewegungsabläufen nicht gut. Wenn ich immer Schmerzen habe, leidet meine Stimmung. Ja, dann bin ich traurig, dann bin ich auch vielleicht verzweifelt, dann bin ich zunehmend isoliert und alleine, weil ich schon gar keinen Bock mehr habe, mich zu verabreden. Irgendwann ruft ja auch keiner mehr an, wenn ich immer dann doch sage, ach nee, geht mir nicht gut, das will ja irgendwann auch keiner mehr hören, irgendwann ruft auch keiner mehr an. Und es kann ja auch zu wirtschaftlichen Problemen kommen, ja, lange Arbeitsunfähigkeit, Jobverlust. Das nennen wir dann biopsychosozial und das ist einfach das gesamte Krankheitsbild, also das gesamte Leben ist betroffen. Beziehungen gehen in die Brüche, es gibt Eheprobleme zu Hause. Das ist einfach das Krankheitsmodell und das schränkt einfach das ganze Leben ein. Und wenn man dann sieht, dass die Patienten dann nach der Lösung suchen, die gibt es nicht. Es gibt nicht eine Spritze, eine Tablette, eine Operation, die das alles rückgängig macht.
Vor allem nach so vielen Jahren, logischerweise.
Ja, aber wir haben ja unterschiedliche Patienten, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht so, als wenn alles, was man machen kann, jetzt auch nicht richtig ist. Ganz im Gegenteil. Also es gibt ja auch Patienten, die müssen einfach operiert werden. Mhm. Ja, die haben einfach einen dicken Bandscheibenvorfall oder eine Spinalkanalstenose. Die müssen ja auch einfach operiert werden. Aber diese Patienten haben natürlich auch durchaus chronische Verläufe, ja, weil einfach da auch vielleicht manche Weichen nicht optimal gestellt sind. Mhm. Also diese Patienten haben wir ja auch. Es sind ja nicht alle nur mit unspezifischen Rückenschmerzen. Das ist ja nicht so. Wir haben ja auch viele Patienten, die operiert werden, die natürlich auch solche chronischen Verläufe haben. Und das sind ja eigentlich eher die Patienten, mit denen wir beide eigentlich uns auch beschäftigen.
Mhm. Genau, da wollte ich gerade direkt einhaken, weil das passt jetzt so gut. Wir gehen nämlich auf die OPs selbstverständlich noch ein. Wir haben gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, Beschwerden lassen sich oft erstmal ambulant ganz gut behandeln. Wenn das aber nicht mehr ausreicht, ist ja die stationäre Aufnahme notwendig. Wie genau arbeiten Sie denn im Krankenhaus zusammen, um Ihren PatientInnen zu helfen? Also was ist so das Besondere an der multimodalen Unterstützung?
Also natürlich muss man sich den Patienten als Ganzes angucken, weil man natürlich die vielfältigen Ursachen der Schmerzentwicklung betrachtet. Das bedeutet natürlich auch Bildgebung zu machen und so zu ermitteln, in welcher Phase des Schmerzes oder der Problematik ist der Patient denn. Und da setzt das eigentlich an, dass wir ganz eng zusammenarbeiten und quasi individuell für den einzelnen Patienten versuchen rauszukriegen, wo steht der, was hat der sonst noch, gibt es was praktisch Körperliches, was man eher operativ behandeln kann, weil eine Operation ist ja im Wesentlichen auch Teil einer Schmerztherapie. Mhm. Wenn ich also einen Nerven habe, den ich operativ entlasten kann und das zu einer Schmerzlinderung führt, ist das im Wesentlichen auch eine Schmerztherapie. Das heißt, so wird durch beide Kompetenzen quasi das gebündelt und so können wir für viele, gerade auch schwierige Patienten, weil sie so einen langen Leidensweg haben, ne, sind die Patienten natürlich auch total verunsichert, ne, wissen gar nicht, das, was ich jetzt hier, was mich erwartet, bringt mich das weiter, weil ich habe ja schon so viel gemacht. Gerade das führt dazu, dass man, glaube ich, sehr genau und sehr viel einfühlsamer auf die einzelnen Beschwerdemuster eingehen kann.
Wenn Rückenschmerzen jetzt so gar nicht enden wollen, gibt es ja trotzdem vor der OP noch ein paar Behandlungsmöglichkeiten, die genutzt werden können. Welche sind das denn?
Also es ist natürlich immer diese grundsätzlich konservative Behandlung mit Physiotherapie, mit, wenn das jetzt im multimodalen Setting ist, auch mit psychologischer Mitbegleitung, auch medikamentöse Therapie, wobei ich das jetzt gar nicht so groß aufhängen möchte, aber eben diese eher körperlichen Entspannungstechniken, so ein Umgang und Akzeptanzentwicklung und so eine Selbstwirksamkeit wieder zu erarbeiten, was ja irgendwie im Laufe der Zeit häufig verloren gegangen ist. Also die Patienten haben ja gar nicht die Idee, dass sie selber etwas machen können.
Weil man sich auch so im Schmerz verliert irgendwann.
Ja, weil es irgendwann auch niemand gezeigt hat. Häufig ja dann auch so ungünstige Kognitionen dann entstehen. Mhm. Ich darf ja gar nicht und der hat gesagt, du sollst jetzt gar nicht und dann 6 Wochen nicht und ich weiß jetzt auch nicht. Also die haben einfach so diesen Bezug verloren und haben gar nicht die Idee, dass sie selber etwas machen können. Und das ist das, was wir jetzt im multimodalen Setting machen können. Natürlich ist so etwas, also allein so eine Haltung zu entwickeln und wieder gucken, was kann ich selber tun, ist natürlich auch durchaus sinnvolle Strategie, wenn jemand operiert werden muss. Ne, also das macht es ja auch aus, dass wir einfach so gemeinsam arbeiten, weil die Patienten einfach wirklich sehr umfassend beraten werden. Einmal was den Schmerz im Umgang, aber auch was die fachliche, ne, was habe ich denn da überhaupt, was sieht man denn da? Die bekommen das erklärt, die haben hinterher, aha, also das ist so und so und wenn ich jetzt Übung mache, kann das gar nicht, da kann gar nichts kaputt gehen. Mhm. Das ist ja was, das wissen die ja einfach gar nicht und das macht es einfach aus und das gibt auch Sicherheit für die Patienten. Wenn ich denen was sage, ich bin Anästhesistin, was soll ich da zum Rücken sagen? Dann werden die auch sagen, ja, hat die mir erzählt, aber ist die überhaupt kompetent? Ich weiß es nicht. Mhm. Das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn es jemand aus dem Fach erklärt und da sagt, pass mal auf, da siehst du das und das hängt halt so zusammen und deswegen sind das einfach bestimmte Dinge so. Mhm. Und das ist halt einfach ganz wichtig, das gibt dem Patienten einfach eine Sicherheit und gut aufgeklärte Patienten können auch Selbstwirksamkeit für sich entwickeln mhm. und wieder die Idee haben. Und es sind auch immer wieder Patienten, sagen wir mal, die bei uns sind, die dann auch trotzdem irgendwann im Verlauf, wenn man sieht, okay, es geht jetzt so konservativ nicht mehr, die werden dann operiert. Dann ist das ja nicht vergebens. Es gibt nicht end oder weder. Es gibt immer beides. Und was einfach die Zusammenarbeit auch einfach gut macht, dass man auch realistisch sagen kann, das ist eine Chance für eine Operation. Mhm. Ne? Das kommt raus. Mhm. Ein bisschen wird aber bleiben. Mhm. Und wenn ich das aber weiß, dass ich weiß, es wird also nie ganz weggehen, es wird immer was bleiben, dann erwarte ich ja auch nicht, dass irgendwas Großartiges mhm. passiert, sondern ich habe eine bestimmte Symptomatik, die soll dann damit verbessert werden. Aber mein Umgang damit, den kann ich halt einfach denken, da weiß ich, was ich zu tun habe.
Das heißt, es geht ganz viel auch um Aufklärung und um eine realistische Zielsetzung.
Absolut. Absolut, ja. Also mhm. das Wichtige ist auch dabei zu sagen, dass die Patienten mit ganz vielen Befunden, also degenerativen Befunden der Wirbelsäule kommen, die unter Umständen für die entsprechenden Schmerzen überhaupt nicht verantwortlich ist. Das heißt, man muss ganz fein herausarbeiten, welche dieser Beschwerdesymptomatik lässt sich denn auch abbilden, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus ergibt sich ja möglicherweise auch eine operative Behandlungsmöglichkeit. Mhm. Und wenn ich das zumindest als Option noch mitgeben kann, dann ist das eine Option, die man zurückstellen kann und die man natürlich auch nicht als erste Wahl in den Vordergrund stellt, sondern quasi das als Option quasi mitgibt. Und ja, und das führt dazu, dass die Patienten, je mehr sie von sich selber verstehen, desto mehr kann man natürlich auch mit den entsprechenden Restbeschwerden auch umgehen. Mhm. Ja, und das zeigt ja die Erfahrung, dass so dieses, die gemeinsame Betrachtung dessen, da kann man ja auch häufig dann mal sagen, was meinst du denn? Du hast den Patienten ja auch kennengelernt. Wie schätzt du das denn ein? Ja, und so tauschen wir uns da sehr gut aus und das kommt am Ende dem Patienten zugute und die fühlen sich damit durch die Bank eigentlich sehr,
sehr zufrieden,
sehr wohl mhm. und bleiben vor allen Dingen auch angebunden. Ja, mhm. selbst wenn sie sich dann erholen und ganz gut unterwegs sind und später nach Jahren dann wiederkommen und sagen, naja, damals war es so und jetzt ist es so und dann möglicherweise ist die Therapieoption dann eine andere. Mhm. Ja.
Was ist so dann der Bereich, an dem Sie sagen, jetzt übernehme ich sozusagen, jetzt kommen wir wirklich auch chirurgisch ins Spiel?
Also es hängt natürlich erstmal davon ab, wie ausgeprägt der Befund ist. Es gibt Befunde, die man früher operiert, weil sie möglicherweise einen Nervenschaden, also weil man einen Nervenschaden damit verhindert. Mhm. Es gibt auch Situationen, wo wir feststellen, dass die Schmerzbehandlung auf konservativen Wege nicht geht. Mhm. Das wäre dann auch eine sogenannte relative Indikation, je nach Ausprägung des Schmerzes, wenn die Medikation quasi nicht mehr ausreicht und alle anderen therapeutischen Maßnahmen ausgeschöpft sind, auch dann würde man sagen, eine operative Therapie ist sinnvoller, weil natürlich das Problem zu einer gewissen Weise behoben wird und man dann eine schnellere Genesung hat. Aber es ist auch immer die Frage, es gibt ja viele degenerative Veränderungen, die man möglichst nicht umfangreich operieren sollte. Mhm. Ja, weil es einfach, weil man keine Möglichkeit hat, die Situation des Patienten so zu verbessern, dass er am Ende davon profitiert. Mhm. Ja, und aber dennoch ist es so, dass hochgradige Befunde, die ausgeschöpft sind, konservativ sich auch gut operieren lassen. Und je besser ein Patient auch vorbereitet ist, eben mit den Dingen, die wir bisher schon genannt haben, ist das Outcome deutlich besser. Mhm. Ja, also es gibt viele Patienten, wo man schon weiß, dass eine Operation vermutlich in der Zukunft notwendig sein wird. Die profitieren dennoch erheblich von dem ganzen ja, konservativen Aspekten, ja, und sind dann am Ende nach einem operativen Eingriff auch viel schneller und deutlich besser.
Frau Mückshoff, Sie leiten die Schmerzambulanz seit vielen Jahren, kennen damit eben auch viele Leidensgeschichten der Menschen, die bei Ihnen Hilfe suchen. Als Fachärztin für Anästhesiologie haben Sie ja Expertise in der Schmerzmedizin, in der Palliativmedizin und der Akupunktur. Letzteres ist ja auch ein alternativer Ansatz, wenn wir so über Yoga, Meditation, Cannabis sprechen. Inwiefern kann das helfen? Was ist auch Ihre persönliche Meinung dazu?
Also ich muss sagen, vieles gehört ja in den Bereich auch der Prävention. Sport, Yoga ist ja mehr was für diese körperliche, mentale Geschichte. Wir bieten sogar Yoga auch bei uns an, so eine Sitz-Yoga. Also Yoga ist auf jeden Fall gut, hat therapeutische Aspekte, aber auch präventive Aspekte. Die Akupunktur, da sehe ich auch einen Stellenwert, allerdings nicht so sagen als... Ich habe sogar auch Akupunktur gemacht, hat auch nicht geholfen, sondern eher in der Verbesserung der Konstitution, was ja eher auch so diese traditionell chinesische Medizin so vorgibt, diese Energiegleichgewicht, Verbesserung von Schlaf, Motivation, so ein Gefühl, Lebensgefühl. Da sehe ich den Stellenwert der Akupunktur nicht im Wegsein von Schmerzen. Mit Cannabis, da muss ich ganz ehrlich sagen, wir arbeiten auch mit Cannabis, aber bei Rückenschmerzen überhaupt nicht, weil ich einfach da gar keinen Stellenwert sehe. Ich muss sowieso sagen, diese ganze medikamentöse Therapie, klar, hat auch einen Stellenwert, aber der ist gar nicht so hoch in einzelnen Fällen. Und Cannabis ist für mich ein absolutes Reservemedikament für einzelne Fragestellungen. Aber beim Rückenschmerz bin ich da, ich persönlich und mein Team auch, äußerst zurückhaltend.
Warum? Weil wenn wir sagen, in der Krebsmedizin beispielsweise setzen wir es ein, warum dann hier nicht?
Aber es ist natürlich so, dass natürlich in der Krebsmedizin auch ganz andere Aspekte noch mit einer Rolle spielen. Zum Beispiel Stimmungsverbesserung, Appetit. Das sind Dinge, die in der Palliativmedizin eine Rolle spielen. Aber in der Behandlung von Rückenschmerzen sehe ich, dass natürlich die Stimmungsstabilisierung auch, aber nicht durch eine Medikation jetzt wie Cannabis. Man muss sagen, der energetische Aspekt von Cannabis ist gar nicht so hoch. Es sind viele Begleiterscheinungen, wie eben die Stimmungsstabilisierung, die mit Sicherheit eine Rolle spielt. Aber wir sehen auch aus Berichten aus der Literatur, dass da natürlich auch eine Dosissteigerung zunehmend eine Rolle spielt. Und das wollen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Ich finde eine adäquate Medikation ja, aber alles Schulmedizin finde ich da jetzt angebracht. Cannabis ist für mich eher experimentell. Und ich sehe auch Verläufe von anderen Kollegen, die Patienten nicht bekommen habe, wo einfach da eine Dosiseskalation eine Rolle spielt, wo ich einfach gesagt habe, Cut, jetzt ist Schluss. Also ich habe da einfach keine guten Erfahrungen und ich bin da auch nicht für.
Ja, und ich glaube, genau das ist ja auch wichtig, dass man sich da positioniert. Und wenn Sie sagen, die Erfahrungen waren so, dann hat man auch einen Grund dafür, glaube ich, das so zu sehen.
Es ist ein Reservemedikament, nicht umsonst. Also ich muss ja eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragen. Und die gucken schon sehr genau, der MDK, was für Therapieverfahren und was ist das für ein Antrag. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt einen jungen Menschen habe, der noch im Berufsleben ist, oder vielleicht auch eine ältere Frau oder einen älteren Menschen habe, der nicht mehr so viele Kontakte hat, der irgendwie wo auch so ein bisschen die Lebenslust nachlässt, da würde ich das dann vielleicht schon eher sehen, dass sie auch wieder so ein bisschen Spaß haben, besser schlafen können, Lust auf Essen haben. Ja, viele ältere Menschen, die haben auch Rückenschmerzen, da würde ich das vielleicht eher angesiedelt sehen. Aber so den klassischen Patienten, der noch im Arbeitsleben steckt, da sehe ich es leider, also muss ich sagen, lese ich überhaupt nicht.
Okay, also eher schauen, dass eben da die positiven Dinge korrelieren und man da eben wieder auf die Beine kommt sozusagen. Wir haben das Thema Selbstmanagement schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde aber gerne hier nochmal drauf eingehen. Wie können Betroffene das denn konkret wiedererlangen, um ihre Symptome auch vielleicht zu kontrollieren und die Lebensqualität zu verbessern?
Also das ist ja was wir klassischerweise im Rahmen dieser multimodalen Therapie erreichen mit den Patienten. Da geht es ja natürlich um körperliche Behandlung, Physiotherapie. Die bekommen Einzelbehandlungen, also wird individuell geschaut. Wir haben aber bei uns zum Beispiel auch so eine Trainingsfläche. Da werden die angeleitet, Übungen zu machen. Da ist dann im Programm zum Beispiel vorgesehen, dass die regelmäßig dort eine Stunde hingehen am Tag. Dann ist dort auch ein Therapeut und dann einfach dass sie doch selber in der Lage sind, Sport zu machen. Dann haben wir natürlich psychologische Mitbehandlung. Da geht es natürlich nochmal die Lebensumstände zu besprechen und zu gucken, was sind Faktoren, die den Schmerz auslösen und auch aufrechterhalten, was läuft nicht gut, ja, wo gibt es Probleme, also persönliche Probleme, familiäre Probleme, Probleme aus der Vergangenheit, lebensgeschichtliche Probleme. Es erfolgt auch in Gruppen Psychoedukation, da gibt es dann Themen, Kommunikation, Prophylaxe. Also die Patienten geben im Prinzip die Themen auch vor. Es werden Entspannungstechniken angeleitet und vermittelt, die Patienten dann machen können, die natürlich auch zur Stressreduktion eingesetzt werden, die auch zur Schmerzreduktion eingesetzt werden, die eingesetzt werden. Viele Patienten schlafen nicht gut. Ja, wir arbeiten auch mit naturheilkundlichen so Schlafsachen, mit Lavendel-Herzauflagen, Schlaftee, so auch aromatherapeutisch. Und so lernen die Patienten wieder auch in Gang zu kommen. Und das ist, muss man echt sagen, wenn die das erste Mal morgens berichten, dass sie Muskelkater haben, ja, das kennen die ja gar nicht, ne? Und das ist wirklich toll, wenn die dann einfach so mit Freude dann irgendwann erst denken, die so Trainingsfläche geht gar nicht. Und dann irgendwann sehen die doch, boah, ich schaff was, ich schaff auch mehr und man ist da in einer Gemeinschaft, ja, man ist unter sich natürlich auch, und dann in den Gruppen, in den Schmerzpatientengruppen, da findet natürlich auch ein persönlicher, also ein Austausch statt, also die haben wieder Sozialkontakte. Und das ist das ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Behandlung. Und dann geht es natürlich, der nächste Schritt ist dann der Transfer.
In den Alltag
hinein. Ja, wie können wir das jetzt begleiten? Und da werden, also bei uns machen die Patienten so häusliche Belastungserprobungen, wo die dann einfach selber jetzt auch ihre Übungen, die sie gezeigt bekommen haben, das Entspannungstraining, bei uns bekommen die so kleine MP3-Player, wo sie dann Entspannungsübungen mitmachen, das nehmen die dann am Wochenende mit. Und dann geht es darum, selber Pläne zu erstellen, Ideen zu entwickeln. Und dann kann man das dann auch so ein bisschen festzurren und sagen, okay, bestimmte Termine kann man jetzt schon machen, ja, für vielleicht Fitnessstudio, Rückentraining, Präventionskurse, je nachdem, was ansteht. Das begleiten wir eigentlich schon im Rahmen der Therapie, dass wenn die nach Hause kommen, ihre Tasche abstellen, im Prinzip schon ein Konzept da ist. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, die Patienten auch ambulant anzubinden. Natürlich haben wir auch nicht so viele Plätze, das können wir nicht für jeden. Aber es ist auch manchmal einfach gar nicht erforderlich. Ne? Viele haben auch gute Hausärzte, die auch ganz viel mit übernehmen. Es ist auch so, dass wir diese Medikamenten, das möchte ich gerne nochmal erwähnen, auch dieser Stellenwert einer Medikation. Es gibt natürlich Medikamente, die gezielt eingesetzt werden, ne? Wenn ausstrahlender Schmerz besteht, dass wir da einfach so eine antineuropathische Medikation, aber auch häufig geht es ja um Opiate. Das versuchen wir zu vermeiden. Es geht aber nicht immer. Aber auch da solche Dosierung, also jetzt nicht unglaubliche Dosierung, sondern rationale Dosierung, die auch durchaus die Niedergelassenen weiter verordnen können. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig.
Also dieses, ich fasse mal zusammen, gesehen werden, gehört werden, die Erfahrung machen, dass es ja dann doch auch wieder Erfolgsmomente gibt sozusagen. Ne, wenn man Sachen vielleicht schon abgeschrieben hat und eben auch dieses Verbundenheitsgefühl, dass man eben nicht allein ist mit allem. Ne?
Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit von Teilnahme an Selbsthilfegruppen oder Sportgruppen. Und das ist ja auch was, wo wir auch sagen müssen, das haben wir auch schon überlegt. Das wäre auch viel schöner, wenn wir jetzt auch vielleicht bei uns im Krankenhaus vielleicht noch so ein bisschen was auch vielleicht mal für die Nachbetreuung anbieten könnten. Also da haben wir auch schon ganz viele Ideen gehabt.
Ja, da möchte ich ja noch anfügen, dass wir das jetzt geschafft haben, dass die Physioabteilung, die war vorher ein externer Anbieter und die gehört jetzt quasi zu unserem Haus und unsere schon seit Jahren quasi bekannten Therapeuten können wir jetzt quasi auch ein bisschen einfacher anleiten, sodass wir nicht zum Beispiel Patienten in der Sprechstunde haben, wo ich dann weiß, für die versuchen wir mal einen konservativen Therapieversuch, dann kann man die relativ, das ist zwar noch eine Anfangsphase, aber da kann man die dann in Zukunft darunter schicken, den entsprechenden Therapeuten ein bisschen instruieren und sagen, guck mal, das ist so der Schwerpunkt der Beschwerdesymptomatik, versuch doch mal mit demjenigen was zu erarbeiten. Und dann sieht man die Patienten wieder und dann kriegt man so ein bisschen Rückmeldung, was entwickelt sich da. Und das ist genauso mit Patienten, die ich aus meiner Sprechstunde zu euch in die Therapie schicke, die sehe ich dann irgendwann wieder. Und dann kann man so ein bisschen abschätzen, ne, die Befunde, die man da erhoben hat, die Beschwerden, die da waren, wie haben die sich denn verändert? Und es ist erstaunlich, was viele Patienten da für positive Entwicklungen durchmachen.
Ne? Wenn wir nochmal so ein bisschen präventiv auch schauen auf Rücken und Wirbelsäule, was raten Sie denn da? Was kann man da selber im Vorfeld schon einfach machen?
Also das Wichtige ist in erster Linie, dass man sich selber richtig einschätzt. Also jeder hat natürlich eine andere Konstitution. Ich persönlich mache das eigentlich ziemlich persönlich, indem ich auch den Patienten berichte, was meine Besorgen sind in dieser Hinsicht und was ich dagegen mache. Also ich persönlich würde immer den Patienten an die Hand geben, ganz einfache Tipps, ne, dass man mal anfängt zu gucken, was schaffe ich denn für Gehstrecken, wenn ich einfach mal spazieren gehe? Was ist denn, wenn ich mal ein paar Übungen irgendwo mache? Wenn ich jemanden, einen Therapeuten finde, der mir irgendwie liegt, wo ich mich freue auf den Termin, was kann denn der mit mir rausholen? Und dass man so schrittweise anfängt, sich selber wieder ein bisschen kennenzulernen, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und da muss man jetzt auch, glaube ich, kein Gewichtheber werden und kein Schwimmerkreuz kriegen, sondern ich glaube, wenn man einfach anfängt und wenn man nicht, wie das heutzutage so auch in den Medien verbreitet wird, dass wenn man, keine Ahnung, 20 Liegestützen am Tag macht und 10 Planken, ja, dann kriegt man ein Sixpack und ist seiner Schmerzen entledigt. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss wie in allen Sachen im Leben einfach klein anfangen.
Und Dinge machen, die wahrscheinlich auch einfach gut in den Alltag zu integrieren sind.
Das oder? Ist immer so. Die Liste der Ausreden, warum man irgendwas nicht machen kann, ist natürlich endlos. Mhm. Und ich kann, das mache ich auch, indem ich den Patienten dann mal sage, gucken Sie mal, diese 200 Ausreden, die Sie mir jetzt gerade hier geschildert haben, die Zeit, die wir gerade darüber sprechen, hätten Sie schon nutzen können. Ne? Das führt aber auch zum Aha-Effekt, dass die allermeisten Patienten gar nicht negativ darauf reagieren und sagen, was will der jetzt von mir, sondern eigentlich sagen, Mensch, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so, glaube ich, die Initialzündung, die dann dazu führt, dass wenn man die ersten Erfolgserlebnisse hat, dass man merkt, Muskelkater ist für mich auch ein Erfolgserlebnis, wie du schon auch gesagt hast. Ne? Und wenn das weitergeht, dass man merkt, man kommt mit den Geräten besser zurecht, ne? Man fühlt sich besser, man hält sich besser, dass das eigentlich eine Prävention ist, die ist ja bei jedem anders. Ne? Manch einer wiegt 150 Kilo, der kann natürlich andere Sachen machen als ein sportlicher junger Mann mit 20 Jahren. Ne? Das heißt deswegen, man kann natürlich nicht eine pauschale Empfehlung geben, sondern angepasst auch an die an die Motivation, angepasst auch an die, an das Berufliche und Soziale. Viele haben Nachtschichten, die können nur tagsüber was machen. Ja, viele haben 2 Jobs und können eigentlich kaum irgendwo was machen. Ne? Denen muss man natürlich andere Empfehlungen geben als jemand, der das motiviert, gut in seinen Alltag integriert. Mhm.
Wo wir gerade schon über Bewegung sprechen, nochmal ein bisschen in die persönlichere Schiene. Ich habe nämlich gesehen, Frau Dr. Mückshoff, dass wir eine Gemeinsamkeit haben und zwar ist es das Tanzen. Bei mir ist es Salsa und Bachata, Kizomba, falls Sie das kennen. In welchen Tänzen sind Sie denn unterwegs?
Also im Moment, muss ich sagen, haben wir das ad acta gelegt.
Oh nein, das ist aber schade.
Mein Mann, doch, wir haben es jetzt wieder ein bisschen reaktiviert. Wir haben uns jetzt für einen Disco-Fox-Kurs angemeldet. Aber wir haben lange, halt so ganz klassisch, Standard Latein in der Tanzschule, aber wirklich über viele Jahre. Aber irgendwie, das da mit Job und Kindern war es dann doch manchmal ein bisschen viel. Aber jetzt haben wir wieder so ein bisschen langsam angefangen, ja.
Ja, man muss sich bewusst dafür Zeit nehmen. Aber ich glaube, das merkt man ja dann. Das ist auch wieder, wenn man einmal wieder in diesem Gefühl drin ist, glaube ich, dann.
Ja, es ist einfach diese Freude, die es macht, ne? Ja. Und das, absolut. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Also bei der Prävention, es darf ja auch Spaß machen. Es muss ja nicht immer unter diesem Ernsten, was ist jetzt gut für mich und immer nur Gemüse essen und spazieren gehen und Wasser trinken, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das, ne, das ist ja auch was so ein bisschen verloren geht, auch in den Patienten. Und dann, wenn die jetzt, also merke ich vieles, merken die einfach, dass es wieder Spaß macht. Und wenn man die jetzt mal rausschickt, als die schönen Tage waren, und so jetzt mal heute Nachmittag ist irgendwas ausgefallen, jetzt machen sie heute mal einen schönen Spaziergang.
Das ist total interessant, dass Sie das sagen. Das habe ich nämlich selber so erlebt, weil ich einfach überhaupt kein Typ für Fitnessstudio bin. Ja? Also und das ist ja genau das. Ist ein totaler Trend seit vielen Jahren und ich habe mich immer schlecht gefühlt, habe mich dahin gezwungen und irgendwann habe ich gedacht, nee, das kommt einfach nicht aus mir raus und habe aber dann eben auch gemerkt, ja Moment, aber Tanzen macht mir Spaß und dann hat sich das so ergeben. Ne? Es sind immer mehr Stile dazu gekommen und da bin ich auch total in der Bewegung. Also von daher muss man, glaube ich, einfach schauen, was passt zu einem.
Genau, das ist nämlich das Wichtige zu der Frage nochmal mit der Prävention, ist einfach nicht, was man macht, sondern dass man das, was man macht, irgendwie kontinuierlich und mit Freude macht. Und ich glaube, jedes Bewegungsmuster, wo man ja für sich ein positives Gefühl entwickeln kann, ist eigentlich ein Erfolgserlebnis, ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt, dass wir ganz viel dieser Freuden praktisch heute als nicht mehr erstrebenswert wahrnehmen. Ja, das ist entweder ein Erfolgsdruck, den man hat, man muss irgendwie ein Sixpack kriegen, und dass dahinter eigentlich steht, dass diese Verbesserung der Muskulatur eigentlich was Gesundes ist, ne? Und kein optischer Aspekt, und diese äußere Perfektionierung ist natürlich in dem Sinne nicht zielführend. Ne?
Nee, das stimmt.
Das und sollte auch nicht die Motivation sein eigentlich.
Nee,
ne? Und
genau.
Das ist eben, würde ich sagen, das heutige Problem, weil eben sehr viel auf die Optik geachtet wird. Ne? Ist man cool genug, irgendwas zu machen? Kann man was Neues machen? Und meistens sind die einfachen Sachen eben das, was einen gesund hält.
Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Reier. Das Internet vergisst ja nichts. Das ist manchmal Fluch und Segen zugleich, glaube ich. Für Sie habe ich aber hoffentlich heute einen kleinen Segen mitgebracht. Ich habe eine Patientenbewertung rausgekramt von vor circa 10 Jahren. Da schreibt jemand: Herr Reier gab Antworten auf alle Fragen, erklärte den OP-Ablauf und Risiken in aller Ruhe und führte die Bandscheiben-OP sehr zufriedenstellend aus. Ich würde mich jederzeit wieder von ihm operieren lassen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so ein Feedback hören?
Also ich finde das sehr schön, das zu hören von den Patienten, und das ist natürlich auch mein eigener Anspruch, bei jedem einzelnen Patienten, den ich operativ behandeln darf und muss, je nachdem, wie man das sehen mag, da das Bestmögliche rauszuholen. Das funktioniert mit der Erfahrung und mit der Indikationsstellung eben immer besser. Mhm. Aber das freut einen natürlich schon. Aber das Wichtige ist, dass man diese Rückmeldung weitergibt an die anderen Patienten. Mhm. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass der Patient sich wohlfühlt, weil ich bin nur der Operateur und ich bin nicht derjenige, der den Rest aushalten muss. Mhm. Ne?
Dann sehe ich gerade mit Blick auf die Uhr, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Es ist aber ein super spannendes Thema. Viele Impulse habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, was man alles machen kann. War mir gar nicht so bewusst. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit Ihnen beiden und auch, dass Sie uns ein bisschen Privateinblick gewährt haben. Fabian Reier, Oberarzt der Wirbelsäulenchirurgie, und Dr. Ute Müxhoff, leitende Ärztin der Schmerzmedizin. Beide aus der Helios Klinik in Oberhausen. Dankeschön.
Dankeschön.
War für mich auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, könnt ihr uns zum Beispiel gerne mit einer Bewertung unterstützen oder einem Like im jeweiligen Podcast-Kanal. Wenn ihr noch Fragen zu Schmerztherapien oder zur Wirbelsäule habt, dann schreibt uns sehr gerne. Auf unseren Social-Media-Kanälen sind wir gern für euch da. Ansonsten natürlich auch direkt in den Fachabteilungen unserer Kliniken. Beim nächsten Mal widmen wir uns unserem wichtigsten Organ, und zwar dem Herzen. Dafür haben wir ein hochmodernes Zentrum hier in unserem Helios-Klinikum in Siegburg. Ich freue mich da ganz besonders auf 2 Experten, ja, die uns nochmal näher bringen werden, welche Abteilungen es dort gibt, wie wir da zusammenarbeiten und auch welche Vorteile es eben mit sich bringt, wenn man so ein spezielles Herzzentrum hat. Bleibt gesund und bis ganz bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.